Herzlich willkommen beim Podcast des Digitalen MV, ein Format der Stabsstelle Digitaler Wandel der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind mitten im digitalen Wandel und genau darüber möchte ich mit euch sprechen. In diesem Podcast teilen wir Erfolge, Herausforderungen und Lernmomente, geben Impulse und eröffnen neue Perspektiven. Im Gespräch sind wir mit Pionieren, Visionären, ErmöglicherInnen sowie ForscherInnen und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Sebastian Migo, Digitalisierungsbotschafter des Landes Mecklenburg-Vorpommern und mehrfach Unternehmer. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt. Ich sage aber zunächst herzlich willkommen hier beim Podcast vom Digitalen MV. Was ist ein Mehrfachunternehmer, Sebastian?
Ja, erstmal hallo. Schön, dass ich heute hier bei dir bin. Mehrfachunternehmer, ja, das man hört manchmal so in der Presse Serial Entrepreneur, Serienunternehmer. Es ist eigentlich so ein Begriff dafür, wenn man Unternehmer durch und durch ist und sagt, ein Unternehmen reicht mir nicht. Ich habe noch weitere Ideen, die vielleicht nicht in sagen wir mal Ziel und Zweck des einen Unternehmens reinpasst. Und dann vielleicht in einer anderen Konstellation auch mit anderen Leuten und einem anderen Unternehmenszweck mehrere Unternehmen aufbaut. Und das habe ich tatsächlich so in meiner Geschichte getan, so dass ich heutzutage Mitinhaber von mehreren Unternehmen bin.
Und da sind wir schon mittendrin beim digitalen Wandel. Es bietet sich ja auch an, das Thema, was so vielfältig ist. Du bist ja nicht umsonst Digitalisierungsbotschafter des Landes. Digitaler Wandel, was treibt dich da gerade voran hier in Mecklenburg-Vorpommern?
Das ist relativ vielschichtig. Ich glaube, wir sind momentan tatsächlich in so einer Zeit angekommen. Das bekommt man, glaube ich, auch mit. Wir stehen vor tatsächlich einem großen digitalen Wandel, nicht zuletzt auch durch, ich sage jetzt mal, Multi-Herausforderungen global, die dann natürlich auch regional in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Das hat zum einen mit dem technologischen Fortschritt, auch nicht zuletzt mit KI und den großen Sprachmodellen zu tun, aber natürlich auch mit der Frage, wie verändert sich die Arbeit? Wie verändert sich vielleicht auch das Miteinander? Wie sind politische und arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen? Wir sehen das ja gerade weltweit, politisch verändert sich ganz viel. Es sind Krisen, das verunsichert, glaube ich, Menschen. Und deshalb ist, glaube ich, digitaler Wandel und der Einfluss auf uns als Gesellschaft gerade etwas, wo alle versuchen, das irgendwie zu greifen und zu fassen. Also das mal so, ich glaube, das ist die Gemengelage, in der wir uns befinden.
Dann fangen wir an, auf dein Portfolio als Mehrfachunternehmer zu schauen. Welches Unternehmen möchtest du kurz als erstes skizzieren?
Ich würde vielleicht ganz kurz einmal anfangen in meiner Geschichte, dann kann man das vielleicht besser nachvollziehen, was mich auch angetrieben hat. Und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen das Thema Wandel der Zeit auch in Mecklenburg-Vorpommern und die Chancen zu erkennen. Ich bin in Waren an der Müritz aufgewachsen und als Lehrerkind und ich habe bei meinen Eltern gesehen, ihre Aufgabe war, junge Menschen zu begeistern, ne, ihnen irgendwas mitzugeben als Lehrer für die Zukunft. Und mein Opa, der hat in der Wendezeit sich selbstständig gemacht. Der hat nämlich einen Bäckereibetrieb aufgebaut. Und ich glaube, das hat mich beides unterschwellig geprägt, so dass ich tatsächlich schon mich mit 16 selbstständig gemacht habe. Und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch, dass ich während des Studiums dann mein erstes Unternehmen noch während der Studienzeit gegründet habe. Und der rote Faden ist im Endeffekt immer Chancen zu erkennen und diese Chancen zusammen mit guten Partnern in Unternehmen umzusetzen.
Da muss ich rein. Was hast du mit 16 denn gemacht? Womit hast du gestartet?
Ich habe tatsächlich mit selbstständigen Projekten und das war vielleicht auch so ein bisschen dieser Bogen zu der Aufklärung. Ich habe tatsächlich zusammen mit Freunden Kampagnen schon mit 16 entwickelt, zum Beispiel für Jugendämter, wo wir Alkohol- und Drogenaufklärungskampagnen organisiert und entwickelt haben.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wir haben wie so eine kleine Club-Tour organisiert, haben uns überlegt, was sind die Botschaften, wie vermitteln wir das, haben das Ganze organisiert, kleine Events moderiert, DJ gemacht, also haben quasi das Rundum-Sorglos-Paket, aber eben waren wir selber Peer Group, wir waren selber 15, 16 und haben uns dann damit sozusagen projektmäßig schon auf selbstständigen Basis was verdient.
Wie kamt ihr auf das Thema? Das ist ja immer noch ganz relevant.
Das liegt, glaube ich, an auch dem privaten Umfeld. Ich komme aus der Sportszene. Ich habe früher Leistungssport Judo gemacht und ich sage jetzt mal, gesunde Ernährung, ein Bewusstsein für Körper und Geist war da und natürlich als Leistungssportler, klar, als Jugendlicher probiert man sich aus. Es ist gehört, glaube ich, auch dazu, aber sagen wir mal, bewusst damit umzugehen. Das war eine Sache, die uns selber umgetrieben hat und deshalb waren wir da, glaube ich, auch gut, das zu übersetzen für die Peer Group.
Sebastian, das ist eine Idee, das wieder rauszuholen. Die alte Kampagne, wie gesagt, nach wie vor soll es ja die jungen Leute interessieren, mit Bewusstheit durch die Gegend zu gehen, mit offenen Augen zu schauen. Das führt mich tatsächlich zur nächsten Frage. Das ist doch beim digitalen Wandel, KI hast du eben schon angesprochen, ja das gleiche Thema, Bewusstsein zu schaffen für all die Menschen, die sich damit auseinandersetzen und das benutzen.
Ja, auf jeden Fall, weil wir sprechen immer zu schnell von konkreter Technologie von Nullen und Einsen, von Hardware und Software. Aber digitaler Wandel heißt auch ein digitales Mindset. Und Mindset bedeutet ja, ein Bewusstsein zu haben, ein Verständnis von dem, worum es geht, was es mit mir macht, was es mit anderen macht. Und wenn ich, also es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ohne Ziel stimmt jede Richtung. Wenn ich nicht sozusagen mir bewusst mache, wofür ist es gut, aber wofür ist es vielleicht auch schlecht, dann habe ich natürlich keinen Kompass, um auszurichten, wo kann mir das vielleicht für mich persönlich als Mensch, als Gesellschaft nützen, auch das Thema Technologie und Digitalisierung, aber auch natürlich die Veränderung der Art, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns organisieren in Gesellschaft, auch im Privatleben, ist ja ein fließender Übergang. Und ich glaube, da ist Bewusstsein die Voraussetzung, damit ich überhaupt damit umgehen kann. Ne, das ist, glaube ich, sozusagen der vorgelagerte, aber auch ein dauerhafter Prozess, mir immer wieder bewusst zu machen, was verändert sich und was bedeutet das für mich. Und deshalb ist das untrennbar. Also Bewusstsein schaffen für Dinge, Selbstreflexion, eigentlich so ein Grundhandwerkszeug des menschlichen Seins und der Kommunikation.
Absolut, wie so ein Wertekanon. Wenn du heute dich zurückbeamst, du bist 16 und würdest gebeten werden, eine Kampagne zu machen, um Medienbewusstsein zu erzeugen. Wie würde die heute aussehen?
Ist eine gute Frage. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass wir die Erfahrung auch der letzten Jahre nicht ausblenden können. Das ist ja vielleicht auch spannend. Ne? Das ist ja in so einer Zeitreise. Ich würde auf jeden Fall einen sehr großen Fokus, gerade wenn wir jetzt so in Richtung Aufklärungskampagne gehen und wir auf Jugendliche schauen. Ich glaube, da würde ich sehr viel Wert darauf legen, zu gucken, wie gefährlich das auch sein kann, gerade in, ich sag jetzt mal, in diese Falle zu laufen, sich nur noch in der digitalen Welt zu bewegen und vielleicht das Jugendliche miteinander, das Sein im Hier und Jetzt zu vergessen. Ne? Also das ist ja nicht nur zu beobachten. Ich habe selber zwei Kinder, die sind 14 und 12. Es ist nicht nur zu beobachten, sondern auch mittlerweile ja nachgewiesen, auch in verschiedenen Studien, was das Ganze verändert. Und bei all den Vorteilen ist das, glaube ich, die Grundvoraussetzung, damit bewusst umzugehen und gut umzugehen, eben zu sagen, passt auf, Leute, da steckt eben auch ganz viel Gefahr drin, sich voneinander zu entfernen im Persönlichen. So würde ich, glaube ich, die Kampagne ausrichten, da zu zeigen, ihr passt auf, ihr dürft nicht vergessen, in echt und in real und im Hier und Jetzt irgendwie miteinander auch vielleicht das Erwachsenwerden, gerade bei Jugendlichen zu erleben, aber gleichzeitig die Chancen aufzeigen, was mir das vielleicht erleichtert und wie sich damit auch Möglichkeiten in der Arbeitswelt und in Gesellschaft im positiven Sinne verändern.
Ich übersetze mal kurz, ein Reel ist eine Art Kurzvideo, so kann man es verstehen und versucht sozusagen seinen Tagesablauf mit kurzen Videobotschaft in die Social-Media-Kanäle zu geben. Deine Kampagne wäre vom Reel zu real, wahrscheinlich irgendeine schöne Mission, die man gut transportieren kann. Sebastian, wir gehen ein bisschen weiter beim Studium. Was habt ihr da für ein Projekt aufs Gleis gesetzt?
Wir haben uns dann tatsächlich auch ein bisschen geprägt durch diese Aufklärungskampagnen mit dem Thema Kommunikation beschäftigt, Marketing und Kommunikation. Wie bringe ich eigentlich Botschaften zu Zielgruppen? Und haben uns sehr gut eingearbeitet in eine junge Zielgruppe, haben uns sehr intensiv mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Wie können wir dort Inhalte aufbereiten, haben ganz viele Hörspiele produziert, Musicals auf die Bühne gebracht, haben Songs geschrieben fürs Fernsehen, für Kika, Vorschulkampagnen, also zur Aufklärung und zum, ich sage jetzt mal zur vorpädagogischen Aufklärung im Fernsehen. Das war so eine, heißt ABC-Bär und seine Freunde, da haben wir, glaube ich, über 100 Folgen produziert. Das waren Puppen, die irgendwie stellvertretend für die Kinder Dinge erlebt haben. Da haben wir Musik geschrieben und dann so Stück für Stück uns in verschiedene Themen eingearbeitet. Das war sozusagen während des Studiums die ersten Projekte und daraus ist auch das erste Unternehmen entstanden.
Und das hieß?
Das ist Hello to Future, H2F, Kommunikationsagentur. Gibt es auch heute noch im 20. Jahr.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Da wird mir auch nochmal bewusst, dass die Uhr sich weitergedreht hat, ja.
Du machst ja nicht nur oder bist da nicht nur involviert bei Hello to Future, sondern auch bei anderen Unternehmen. Und dann komme ich zu meiner ersten Frage zurück. Welche Unternehmen hast du noch auf dem Tisch?
Mit H2F und da bin ich ganz dankbar für der Möglichkeit, sich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen. Vor Ort, regional, national, auch international, kommt man natürlich in Berührung mit neuen Themen und stellt dann fest, okay, das kann man vielleicht für Kunden begleiten und umsetzen. Wie wäre das aber, das für sich selber zu tun und vielleicht selber was auf die Beine zu stellen? Eine tolle Idee. Und so ist es entstanden, dass einmal immer mehr Leute auch auf uns zugekommen sind und sagen, wir wollen euch nicht als Dienstleister, sondern wir wollen euch gerne als Partner. Hättet ihr Lust, mit uns etwas aufzubauen? Also so in meinem Gesellschafter- und Gründerkreis. Und dann haben wir strukturiert angefangen, andere Unternehmen mit aufzubauen. Das geht dann auch in die Richtung Softwareentwicklung, Online-Marketing, also eher Unternehmen, die helfen, anderen sozusagen ihre Botschaften richtig zu transportieren. Und dann ging es weiter, dass wir tatsächlich uns mit beteiligt haben und mit aufgebaut haben, junge Start-up-Unternehmen aus dem Land. Geht es um KI, geht es um Wärmeplanung, da geht es wirklich um Dinge, die Probleme der Zeit lösen, meistens mit einem technologischen Anspruch.
Ist das Baltic Incubate? Du bist da ja auch mit involviert. Das ist dieses Netzwerk, was sich um die Begleitung und den Aufbau solcher Teams beschäftigt?
Ja, das ist ein Puzzleteil des Ökosystems. Und das Ökosystem ja nicht zuletzt auch um das digitale MV ist ja toll und auch großartig, dass ganz viel gewachsen und auch passiert in den letzten Jahren. Und wir haben aber festgestellt, das ist jetzt mittlerweile 4 Jahre her, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern eine Sache noch nicht haben. Das ist eine strukturierte Organisation von Business Angels, also Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, ich habe Lust, meine Erfahrung weiterzugeben, vielleicht auch Kapital, was ich habe, weil ich erfolgreich gearbeitet habe, zu investieren in neue Ideen und Geschäftsideen. Und da gibt es ja die Business Angels, die eigentlich ganz am Anfang mit an eine Idee glauben und auch investieren. Und dort eine organisierte Form gab es bis jetzt noch nicht. Das war üblich in anderen Bundesländern. Und wir hatten das in MV noch nicht. Und da haben wir uns dann zusammengetan mit ein paar Leuten und haben dann Baltic Incubate als Verein gegründet. Das ist ein Netzwerkverein. Und haben dann eine Struktur aufgebaut. Also Stand heute sind wir mittlerweile 40 Mitglieder, sind alles Unternehmerinnen und Unternehmer, vorwiegend aus Mecklenburg-Vorpommern, die gemeinsam in einen Topf einzahlen. Wir haben so einen sogenannten Clubfonds. Und mit diesem Fonds unterstützen wir dann tatsächlich Unternehmen, Startups aus Mecklenburg-Vorpommern, sozusagen in dieser ganz frühen Phase erstmal jemand zu haben, der bereit ist, Risikokapital und Unterstützung reinzugeben, damit dann weitere Investoren folgen. Und da gibt es ja dann auch tolle Strukturen im Land und auch natürlich Investoren außerhalb. Und dieses Puzzleteil hat noch gefehlt. Das haben wir aufgebaut und damit ist das sozusagen ein Teil von dem Ökosystem, was notwendig ist, damit so eine Startup-Szene funktioniert.
Wir bleiben kurz beim Netzwerk. Es hören ja auch oder schauen ja auch GründerInnen zu und hören zu. Wie sieht das Paket für Gründer aus? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen?
Also man muss sich das so vorstellen, diese 40 Mitglieder aktuell, von denen ich gesprochen habe, die bringen natürlich alle Kompetenzen, Erfahrungen, Netzwerk mit. Und so haben wir uns auch organisiert, dass alle dieser, also wir haben den Anspruch, die Wertschöpfung im Land zu lassen. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass die Startups hier irgendeinen Bezug zum Land haben, hier gründen wollen, hierher kommen wollen, ne, dass das hier entsteht. Dann kann man sich bewerben und sagen, wir suchen Kapital und Unterstützung. Reicht dann meistens ein Pitch-Deck ein. Wir haben einen digitalen Workflow uns da gebaut, dass das möglichst auch unabhängig von Ort und Zeit funktioniert. Dann haben wir so ein Screening-Komitee, die gucken sich das an und sagen, ja, das, da können wir irgendwie helfen, das passt zu unseren Werten und zum Anspruch. Und das geht dann in der Kette immer weiter, bis wir in persönlichen Gesprächen dann tatsächlich ausloten können und möchten wir investieren. Und interessanterweise haben wir gerade 2 Investments mit unserem zweiten Fonds in den letzten 4 Wochen gemacht. Also da haben wir in 2 Startups aus dem Land mit investiert. Das muss ich noch dazu sagen. Das machen wir ja nicht nur alleine, sondern dann sind natürlich auch Partner aus dem Land, die, ob das jetzt Beteiligungsgesellschaften des Landes sind oder auch der Banken oder andere Investoren, um dann gemeinsam irgendwie zu helfen und zu investieren.
Was haben die Investoren davon? Wie sieht das Investorenpaket dann aus für das Netzwerk?
Einmal ganz viel Erfahrung. Also man muss, das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch wenn das Fonds heißt, wir haben nicht den Anspruch, und so ist es auch nicht aufgebaut, wir sind kein kommerzieller, professioneller Fonds, der sagt, wir haben eine ganz vorgeschriebene Renditeerwartung, da ist ein Fonds-Management-Team dahinter und da geht's nur nach irgendwie Zahlen, sondern wir haben gesagt, wir wollen anfangen, gemeinsam irgendwie zu investieren. Natürlich hat jetzt keiner das hart verdiente Geld, das ist ja Risikokapital, das wurde auch von allen, die da was reingeben, natürlich irgendwann mal verdient. Das jetzt, sagen wir mal, einfach so wie am Roulette-Tisch zu verzocken, gibt schon eine Renditeerwartung, ne, dass man daraus irgendwie was rausholt. Aber es ist schon sehr dem gemeinsamen Anspruch unterlegen. Wir wollen damit irgendwie uns neu ausprobieren, noch neue Wege gehen, Kontakte zu Startups suchen, die vielleicht auf frische Impulse in die Unternehmen gehen. Wir wollen uns untereinander vernetzen und wir wollen damit eigentlich das Thema Unternehmertum und einen neuen Unternehmergeist mit reinbringen. Das heißt, was haben Sie davon? Wenn es gut läuft, natürlich eine entsprechende Rendite aus dem Invest, ganz viel Inspiration aus neuen Geschäftsmodellen, eine ganz steile Lernkurve und eine Vernetzung untereinander. Das kann ich auch sagen, alleine jetzt durch das Netzwerk sind wiederum auch zwischen den Business Angels, die da aktiv sind, nicht nur Partnerschaften, Freundschaften, auch neue Geschäftsideen entstanden. Also das ist ganz viel passiert.
Neuer Unternehmergeist, was heißt das für dich?
Ich glaube, dass wir tatsächlich, das hat ein Stück weit auch mit unserer Geschichte zu tun, auch sagen wir mal als Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, neues Bundesland. Wir haben eine Sozialisierung, eine Prägung in der DDR-Zeit. Und ich mache es jetzt mal ganz einfach. Das ist sicherlich im Detail dann nicht so, aber es gab eine, ich sage jetzt mal eine Volkswirtschaft, die sozusagen auf Gemeingut und alles ist in der Planwirtschaft organisiert getrieben zu einer anderen Wirtschaftsform, wo es um tatsächlich Leistungsmessung geht, individuellen Leistungsanspruch und auch sozusagen ein Messen im internationalen Wettbewerb. Und diese Prägung haben wir oder in der Sozialisierung, glaube ich, so nicht mitbekommen. Das heißt, den Mut, die Verantwortung, die Risikobereitschaft, aber auch die Chance, die da drin steckt, die war noch nicht so wirklich erlebbar. Und ich glaube, wir kommen jetzt in eine Generation, wo man durch Vorbilder, durch Erleben, vielleicht auch durch Mitmachen, aber auch durch Scheitern davon ein neues Verständnis bekommt, dass eben Unternehmertum ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft und auch unseres Wirtschaftssystems ist.
Herkunftsland MV, ich höre es immer wieder, ist es für dich dann ein richtiger Antreiber?
Das habe ich vorhin nicht gesagt. Ich habe mich bewusst zum Hierbleiben entschieden, auch so ein bisschen mit der eigenen Challenge zu sagen, das muss auch hier möglich sein. Also auch ich sage jetzt mal, die hohe Lebensqualität, aber auch die Möglichkeiten, die Potenziale, die da sind, die man sozusagen aber ausgraben muss, aus MV herauszuheben. Das war schon ein Anspruch, auch zu beweisen, vielleicht mir selber, meinen Partnern, uns irgendwie zusammen, dass wir in der Lage sind, auch hier etwas aufzubauen, was woanders, das muss ich auch so ehrlich sagen, einfacher gewesen wäre zu der Zeit. Also es wäre woanders, hätte man da eine andere Infrastruktur, andere Rahmenbedingungen schon vorgefunden. Also wie gesagt, wir haben ja vor 20 Jahren damit angefangen, das sah da schon noch ein bisschen anders aus. Mittlerweile, zum Glück, sind wir da viel, viel weiter, aber bewusstes Entscheiden zum Hierbleiben.
Du bist ein Ideen- und Innovationsgräber, kein Goldgräber, sondern ein Innovations- und Ideengräber in einer steinigen Landschaft. Ganz viele Pflanzen sind aber sichtbar. Wir werden einen fruchtbaren Boden haben für viele Innovationen für den Bereich KMU. Gründung haben wir uns eben betrachtet, wo wir da sind, was du tust. Wie sieht's aus für den Bereich kleinste und kleine Unternehmen? Was ist da zu heben?
Also da sehe ich erstmal in der Einordnung, dass, wenn ich mir jetzt auch bundesweit die Wirtschaft angucke, dass tatsächlich die KMUs, kleinen und mittelständischen Unternehmen, das Rückgrat im Prinzip sind der Wirtschaft. Aber vor allem auch wichtig, wenn wir jetzt nur Großkonzerne hätten, haben wir ein riesen Klumpenrisiko. Wenn da irgendwo was schief geht, sind ganz viele Arbeitsplätze gefährdet und Wirtschaftskraft kann dann sozusagen großen Schaden nehmen, wenn ein großer Konzern, sagen wir mal, in Schwierigkeiten gerät. Bei vielen kleineren hat das eine gewisse Dynamik und kann sich so ein bisschen ausnivellieren. Deshalb ist das wichtig und auch die Struktur, die wir haben. In Mecklenburg-Vorpommern sind wir, glaube ich, noch eine Ebene kleiner. Das bedeutet, wir haben viele Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, von Solo-Selbstständigen 5 bis 10, also kleinere Einheiten, die aber unfassbar flexibel sind, auch sehr spezialisiert sind und deshalb auch eine große Chance haben. Ich glaube, das sollten wir zielgerichtet fördern und bewusst machen, dass das eine Stärke ist, auch sozusagen eine kleine, flexible Unternehmung und Zelle zu sein und jetzt nicht nur darauf abzielen, oh, wir müssen hier Großansiedlungen machen. Das würde zum einen nicht dem Naturell und auch nicht dem Ist-Stand entsprechen, sondern ein Augenmerk darauf legen, wir haben ja diese historisch gewachsenen kleineren Unternehmen, die vor allem in der Nachwendezeit auch entstanden sind. Jetzt komme ich aber zum zweiten Punkt. Das bedeutet, wir sind mittlerweile am Ende der ersten Unternehmergeneration und sind im Bereich Nachfolge. Und das halte ich für uns ganz wichtig, auch im KMU-Bereich, sicherzustellen, dass das, was da vielleicht aufgebaut wurde, vielleicht von einer nächsten Generation mit neuen Ideen, mit frischen Ideen, vielleicht auch mit Kombination von digitalen Geschäftsmodellen als Stärke weiterzuführen. Und da würde ich mich freuen, wenn wir es hinbekommen, deshalb auch wieder Unternehmertum, vielleicht junge Menschen dafür zu begeistern. Und es muss ja nicht immer eine Neugründung sein, ne? Sondern zu sagen, da gibt es schon eine Struktur, eine Substanz. Ich habe aber neue Ideen und ich schaffe das, in eine neue Welt zu tragen. Ich habe mich gestern gerade für Beutig Incubate mit einem neuen Mitglied von uns getroffen. Der hat Unternehmensnachfolge angetreten vor einem Jahr, weil er in der Anstellung in dem Bereich gearbeitet hat, gesagt, eigentlich möchte ich das als Unternehmer machen, möchte das auch unbedingt hier im Land tun, habe aber ganz viele frische Unternehmen. Und der konnte innerhalb von einem Jahr also auch so eine Wachstumskurve hinlegen, natürlich, weil ihm das ganz schnell gelungen ist, auch mit einem neuen, frischen Blick Dinge zu verändern, was logischerweise, wenn ich lange in einem System bin, dann nicht so einfach ist. Und ich glaube, dieses Potenzial und diese Chance sollten wir zielgerichtet für MV angehen.
Ich kann das nur an der Stelle ein kurzes Fazit ziehen. Wir sind auch absolut davon überzeugt, auch mit dem digitalen MV, kurze Wege, flexible kleine Unternehmensstruktur, die sich sehr schnell an Marktbewegungen anpassen können. Das ist ein wichtiger Baustein, um ja eine sogenannte Resilienz als Bundesland zu haben. Wenn du auf den Bereich deiner Unternehmen guckst, welchen Anteil trägst du dazu bei, ein bisschen resilienter zu werden als Mecklenburg-Vorpommern?
Also ich glaube, alleine die Erfahrung zu sammeln, auch der letzten Jahre, und da war sehr, sehr viel Dynamik drin, Das bedeutet, wir mussten uns anpassen. Ich glaube, da sind wir auch ein bisschen wieder bei Bewusstsein und Mindset. Ich glaube, dieses Handwerkszeug, Anpassungsfähigkeit, zum einen jetzt selber erlebt zu haben, auch das weiterzugeben. Das auch, deshalb freue ich mich auch, zum Beispiel als Digitalisierungsbotschafter oder auch in so einer Rolle im Vorstand von Baltic Incubate, auch diese Erfahrung weitergeben zu dürfen, eben an diejenigen, die Lust haben, da damit zu gestalten. Und ich glaube, ein Teil der Resilienz ist eben das mit dem Team zu entwickeln. Jeder ist Multiplikator in seinem Umfeld. Wir haben es aber auch tatsächlich so gemacht, dass wir uns in den Unternehmen ziemlich divers aufgestellt haben. Das heißt, wir haben unterschiedliche Unternehmen unterschiedlicher Größe, also Mitarbeiterzahl, Geschäftsmodell, Ausrichtung, Zielgruppe, Fokus. Und damit ist das in sich geschlossen schon ein resilientes System, weil sich das damit untereinander so ein bisschen ausnivellieren kann und vielleicht auch Vorbild sein kann dann für andere.
KI und Resilienz, Fluch oder Segen? Logischerweise kommen wir an KI nicht vorbei. Wir sehen unheimlich viele Vorteile, was die Technologie anbelangt. Wo bist du da unterwegs?
Ich fange mal vielleicht an mit meiner persönlichen Sicht jetzt auf das Thema KI. Es wird kein Weg vorbeiführen, sich mit KI auseinanderzusetzen. Das heißt, alle, die jetzt versuchen, das irgendwie erstmal zu verdrängen oder noch auszusitzen, da würde ich ein großes Fragezeichen und ein warnendes Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Ich glaube, das ist gefährlich und nicht der richtige Umgang, weil KI und auch die Logik, die dahinter steht, auch, ich sage ja so ein Stück weit als selbstlernendes System, das ist tatsächlich eine exponentielle Kurve. Und das bedeutet, die Veränderung, die das mit sich bringt, auch die Geschwindigkeit der Möglichkeiten, ist jetzt nicht mehr aufzuhalten. Das ist einfach Fakt. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das bedeutet, ich plädiere dafür, dass wir einen guten Weg finden, mit KI zu arbeiten. Nicht zu sagen, KI ist das alleinige Allheilmittel und es KI macht für uns alles, aber auch nicht zu sagen, KI nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Das ist zu absolut, sondern der Weg ist irgendwie ein fließender Übergang. Also zu sagen, sind wir wieder bei Bewusstsein, ein Verständnis zu haben, KI kann uns helfen, uns auf das fokussieren, was wir als Menschen am besten können, was eine KI nicht kann. KI kann keine Empathie, vielleicht nur das auszuführen, KI kann nicht empathisch sein. KI kann auch nicht das machen, was wir gerade, ein echtes menschliches Gespräch führen mit einer Intention, mit einem Gefühl, mit einer, ich sage jetzt mal, Sympathie, Energie, die da schwingt. Darauf sollten wir uns konzentrieren und KI wirklich die Dinge machen lassen, die KI auch besser kann. Die kann einfach schneller rechnen, kann einfach Dinge schneller zusammenfassen und wegsortieren.
Wo konkret setzt du KI im Unternehmen ein?
Bei allen Dingen, wo wir sagen, Sachen sauber zu dokumentieren, sauber zu erfassen, sagen wir mal auch einen Überblick in multimedialen, man hat ja einen Wissensschatz, sagen wir mal, in einer Ansammlung aus Erfahrung, irgendwelche Dokumente, Ordner, Dateien, Projekte, die man mal irgendwo hat, was ein Wahnsinns-Wissensschatz ist. Und wo man bis jetzt immer noch rangegangen ist, wir hatten doch mal, lass uns da nochmal nachgucken. Da ist natürlich eine KI unschlagbar, Dinge zu suchen, zu filtern, zu selektieren und mir schnell zur Verfügung zu stellen. Also da setzen wir KI ein. Und ich persönlich im täglichen Sparring mich einfach besser zu organisieren. Also mir nochmal Dinge schnell aufzubereiten, schnell zusammenzufassen. Wo ich so schnell gar nicht tippen kann am Rechner, das lasse ich einfach KI machen. Das ist wunderbar und total effizient.
Ich komme zu meinen beiden letzten Fragen. Bei der Fülle an Ideen und Projekten, die du auf dem Tisch hast, wie sieht dein Arbeitsalltag eigentlich so aus? Wie sieht dein normaler Wochentag aus, Sebastian?
Das ist eine gute Frage. Jeder Tag anders, mit einer Portion, ich weiß, was mich erwartet, weil ich Termine habe im Kalender, aber immer mit einer ganz, ganz großen Portion Überraschung. Und dann vielleicht muss ich da zwei Dinge noch ergänzen. Also ich bin sehr gut organisiert und strukturiert. Ich glaube, das gehört auch dazu. Kreativität braucht trotzdem einen strukturierten Rahmen. Das heißt, ich habe ganz klare Vorstellungen von dem, was ich am Tag machen will und auch erreichen will. Lasse mir aber den Platz, spontan auf Dinge einzugehen. Ich bin Verfechter von Serendipity. Also,
was ist das?
Serendipity ist ganz spannend für alle, die es interessiert. Da gibt es mittlerweile einen Forschungszweig dazu, den glücklichen Zufall für sich zu nutzen. Also eine zufällige Begegnung zu nutzen und die Chance zu erkennen. Also nicht einfach daran vorbeizugehen, sondern ich erkenne, da ist gerade was da und dem dann auch den Raum zu geben und zu sagen, lass uns doch gucken, was wir aus diesem glücklichen Zufall, aus dieser Begegnung machen. Da lasse ich mir jeden Tag Platz. Ich lasse mir aber auch jeden Tag Platz. Deshalb bin ich eher so ich bin eher der Work-Life-Blending-Mensch. Also es ist ein fließender Übergang zwischen privatem Ich, Familie, Arbeiten, Ideen, Verwirklichung, Begegnung. Deshalb fange ich meistens mit Weiterbildung an. Also ich starte meinen Tag, indem ich mir irgendein was Neues erstmal zu Gemüte führe, mein tägliches Lernhäppchen, dann Termine, dann Serendipity, dann Privatleben und dann abends dann meistens nochmal den Tag sortieren und wieder die Ziele für den nächsten Tag neu abstimmen. Also es ist ein tägliches Justieren der Chancen und der Ziele.
Hast du heute schon einen glücklichen Zufall gehabt, Sebastian?
Habe ich heute schon einen glücklichen Zufall gehabt? Ich überlege gerade. Nee, tatsächlich noch nicht. Ich bin heute jetzt direkt hergekommen zu euch. Aber ich hoffe, der wird noch kommen. Vielleicht alleine, dass du mich jetzt gefragt hast, wird es irgendwas auslösen.
Da sind wir gespannt drauf. Letzte Frage, die ich gerne allen Gästinnen stelle: Mecklenburg-Vorpommern, dein Herkunftsland, dein Herzensland, dein Land für Engagement, auch Zukunftsland für dich?
Auf jeden Fall. Zukunftsland auf jeden Fall. Ich persönlich würde mich freuen, wenn das Land, sagen wir mal, die Möglichkeiten und die Chancen, die da sind und die vielleicht auch, dann nehme ich jetzt mal Serendipity, irgendwo im Raum fliegen, wenn wir die ergreifen und auch bewusst das Ziel haben oder auch vielleicht eine gemeinsame Vision von Mecklenburg-Vorpommern, dass wir auch Lust haben, das vielleicht zu einem lebenswerten, innovativen, inspirierenden Land zu entwickeln. Und auch alle so einen Anspruch haben, ein Stück weit mitzugestalten, weil das funktioniert nur gemeinsam. Und ich sehe es vor meinen Augen, ich werde das aber alleine nicht hinkriegen. Aber ich bin gerne dabei, ein Stück dazu beizutragen.
Sebastian, schön, dass du hier beim Podcast vom Digitalen MV dabei gewesen bist. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr beim Podcast des Digitalen MVs dabei gewesen seid. Bleibt gern dran, folgt uns und freut euch auch beim nächsten Mal auf einen spannenden Gast oder eine spannende Gästin. Herzlichst, eure Mareike.